Wenn man die Heilige Schrift, die Bibel liest über die Jahre, dann fällt einem auf, dass auch das geistliche Leben, und darum sind wir ja hier, wir sind nicht hier, weil wir uns einfach versammeln um des Versammelns willen, sondern es geht ja um das geistliche Leben, es geht ja darum, in den Himmel zu kommen, es geht darum, gerettet zu werden, es geht darum, letztendlich dem Lamme Gottes, Jesus Christus, zu folgen. Und das alles ist eigentlich das geistliche Leben. Und wenn man das betrachtet, dann fällt einem auf von der Heiligen Schrift her, dass eigentlich Gott es so gemacht hat, auch beim geistlichen Leben, wie in der Natur. Also wenn man die Natur versteht, dann kann man auch viele Dinge geistlich nachvollziehen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Zum Beispiel in Johannes 3, Vers 30, in diesem großen Kapitel, wo die Bibel ja erklärt, dass Gott der Retter ist und dass er die Menschen liebt und sie retten will. Dort heißt es in Vers 30, und es sagt immer hinter Johannes der Täufer, ein großer vom alten Bund her, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und das sind zwei große Eckpfeiler im Reiche Gottes. Und zwar, die Bibel redet vom Wachstum, alles geschieht wachstümlich, aber es gibt ein Wachstum, um größer zu werden, es gibt aber ein Wachstum, das abwärts gerichtet ist, das ein Abnehmen bedeutet. Und ich denke, das ist ein ganz zentraler, wichtiger Punkt geistlich, wenn man diese Dinge sich ansieht. Nun möchte ich aber etwas betonen, bevor wir uns diesem Thema widmen. Und zwar, das ist so einfach, genauso wie wenn ein Kind geboren wird oder wenn irgendetwas Organisches da ist, das Leben hat, es kann nur etwas wachsen, was wirklich da ist. Geistliches Leben kann nicht wachsen, wenn nicht etwas da ist. Das heißt, das geistliche Leben muss zuerst da sein. Und die Bibel sagt uns ganz klar in Römer 5, Vers 12, in Adam sind alle gestorben. Das heißt, jeder Mensch, der geboren wird auf dieser Erde, ist tot in Sünden. Der hat kein geistliches Leben. Das heißt, da kann nichts wachsen. Das ist auch der Unsinn, den die Religionen, den die Ideologien, und manche sind ja ein Mischmasch, wie zum Beispiel der Kommunismus, da weißt du nicht, ist es Religion oder ist es letztendlich Philosophie oder Ideologie. Diese ganzen Dinge, die nützen gar nichts, weil das sind Verbesserungen am äußeren Menschen. Das sind auch Verbesserungen, die versuchen, den Menschen zu ändern. Die Bibel sagt aber ganz klar, wenn jemand tot in Sünden ist, dann nützt ihm das nichts, weil die Sündenatur, dieser geistliche Tod, frisst alles auf und zerstört alles. Und das sieht man auch. Wer sich mal mit diesen ganzen Systemen beschäftigt hat, das passiert auch mit diesen Systemen genau das Gleiche wie hier in der westlichen Welt. Die waren, als noch der eiserne Vorhang war, waren das genauso ein Kapitalismus wie bei uns. Das heißt, da hast du Elite gehabt, die hat in Saus und Braus gelebt und das Volk hat gehungert. Das war da genauso. So ist nämlich der Mensch, er ist geistlich tot und das alles ist nur Theater. Die Bibel sagt ganz klar, Johannes 3,3, es sei denn, dass du von Neuem oder von oben, können wir es genauso übersetzen, geboren wirst, so wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt, die Bibel sagt, du musst zuerst geistliches Leben empfangen, du musst innerlich neu geboren werden, da muss etwas passieren in deinem Geist, also nicht im Verstand, im Geist. Römer 8, Vers 9 erklärt es ganz einfach, sodass ein Kind es fassen kann und sagt, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Das heißt, es muss das geschehen, was hier beschrieben wird. Mein Geist muss lebendig werden. Das heißt, er muss aus seinem toten Zustand wieder ins Leben geführt werden und gleichzeitig muss der Herr Jesus, das heißt Christus in mir, muss geschehen. Das heißt, der Herr Jesus muss in mein Herz einziehen. Da muss dieses Geheimnis der Neugeburt muss geschehen und dann habe ich geistliches Leben. Die Bibel sagt ganz klar in Apostelgeschichte 26, 18, dass die Menschen sollen sich hinwegbekehren von der Sünde hin zum Licht, hin zum Erlöser, zum Herr Jesus, dass sie Vergebung der Sünder als freie Gnadegabe empfangen. Und ist auch klar, wenn wir heute Morgen das Wachsen und auch das Abnehmen im geistlichen Leben betrachten, dann muss es jedem in unserer Mitte klar sein, wenn dieser Vorgang der Neugeburt, diese Errettung nicht geschehen ist, da kann doch nichts wachsen. Weil nämlich nichts da ist. Und ich schaue das böse Erwachen, wisst ihr, das ist ja nett, wenn man bei einer Beerdigung dann alle Leute in den Himmel schickt. Bloß, was nützt es, wenn da jemand sagt, dass der jetzt hier ist, ja getauft ist und ein aufrechter Christ war, in Wirklichkeit war er nie bekehrt, hat gottlos gelebt ohne Ende und man lobt ihn in den Himmel. Was nützt es, wenn die Schranke fällt, wenn er in die Ewigkeit geht, wenn er in die Transzendenz geht und plötzlich mit der Schrecke feststellt, dass er eben dort aufwacht, wo Schrecken ist, dass er dort aufwacht, wo ewige Qual ist, wo die beginnt, in der Vorhölle nämlich. Das ist doch illusorisch. Sondern die Frage ist wirklich, habe ich geistliches Leben oder nicht? Habe ich etwas, das wachsen kann? Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Es gilt auch ganz in entscheidender Weise für die Kinder aus frommen Elternhäusern. Lasst euch nicht täuschen. Man wird nicht fromm und wächst nicht hinein. Das passiert nicht. Sondern du musst genauso wie der Gottloseste dich radikal von der Sünde wegbekehren, dich aus dem Dunstkreis des Teufels und seinen Spielen heraus zum Jesus wenden. Du musst als elender, armer Sünder, der nichts zu bringen hat, sein Gnadegeschenk annehmen. Wenn du das nicht tust, gehst du trotz aller Frömmigkeit verloren. Das ist ein Riesenproblem. Das vorab, also nochmals, wenn jemand das nicht erlebt hat, dass er wiedergeboren wurde, dass der Herr Jesus in sein Herz einzog, dass der Herr Jesus ihm die Sünde abgewaschen hat mit seinem Blut, dass er gerettet ist, dann kann nichts wachsen. Im Gegenteil, da kommt dann das, was im Tod geschieht, da kommt der Zerfall. Ich habe es schon oft erzählt, ich habe lange Jahre die Lehrlinge ausgebildet auf der Bank, habe sie auch rausgesucht und ich war oft fasziniert, wenn ich neue Lehrlinge bekam, Männlein wie Weiblein. Es waren oft noch nicht verderbte, blühende junge Menschen. Es war oft schön, die anzusehen, selbst vor Angesicht. Es war nett, die zu sehen. Heute ist wohl die Altersgrenze sehr nach vorne gerutscht, habe ich mir zumindest sagen lassen. Aber in der Zeit war das noch so. Und leider habe ich dann immer miterlebt, wie es nicht sehr lange ging. Sie kamen dann auch von der Ausbildung her in die Großstadt, es kam alles Mögliche. Und wenn sie dann eine Zeit da waren oder ich habe sie länger gekannt, dann hast du plötzlich gesehen, dann war dieses Frische, dieses Unschuldige, das war weg. Und dann kam der Dreck der Sünde. Der kam raus im Gesicht, der kam raus in den Augen, der kam raus im Verhalten. Du hast es gesehen. Und ich bin dann jedes Mal erschüttert gewesen, wenn ich sah, was aus dem wunderbare, junge, blühende Mensch geworden ist, nach kurzer Zeit, wie die Sünde den Menschen zerstört. Das ist nur eine Frage der Zeit. Aber das vorab. Um in den Himmel zu kommen, muss man wieder geboren sein. Man kommt sonst nicht in den Himmel. Es gibt keinen Weg. Und das Zweite, auch das, was ich jetzt abhandeln möchte über das Wachstum, es kann nur geschehen, wenn hier etwas ist. Da muss was sein. Aber wenn bei dir etwas ist, wenn du die Errettung erlebt hast, wenn du Gottes Kind bist, dann hast du auch ungeheure Verantwortung, dass das, was hier jetzt von der Schrift uns aufgezeigt wird, dass das bei mir passiert. Das ist nämlich ein ganz erschreckender Vers in Markus 4, Vers 28. Der erschreckt eigentlich von der Selbstverständlichkeit her. Da sagt die Bibel, denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, dann den vollen Weizen in die Ähre. Das Wachstum in der Schöpfung geht von allein. Aber das geistliche Wachstum geht, wenn er wiedergeburt da ist und die normalen Bedingungen da sind, dann geht es von allein. Wenn jemand kein geistliches Wachstum hat, dann ist er krank. Dann stimmt was nicht. Das Wachstum geht normal und die Bibel sagt ganz klar, zuerst ist es unscheinbar. Das ist auch im Geistlichen so. Wisst ihr, die geistlichen Superleute, die in der ersten Liebe loslegen und die ganze Welt zerreißen wollen, das ist zwar nett, aber das fällt biblisch gesehen leider, das muss man einfach sagen, noch unter Halm. Das ist Anfang, das ist noch keine Reife. Und dann erst im Laufe der Zeit wächst es und dann am Schluss kommt dann wirkliche Frucht des Geistes, das, was der Herr Jesus in diesem Leben der Gläubiger gewirkt hat. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn du Leute hast, die jahrelang bekehrt sind oder sagen, sie sind gläubig und du siehst keine Frucht des Geistes, dann wird es schwierig. Und die Bibel sagt in Matthäus 13, 26, der Herr Jesus erklärt es ja genau und sagt, als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, das ist der Gläubige, der wächst und Frucht ansetzt, mitten unter dem Weizen ging auch das Unkraut, das hier gesät war, auf. Und das ist eine ungeheure Aussage. Das heißt, da ist mitten daneben ist das Unkraut gewachsen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. Es ist für einen Gläubiger keine Ausrede, wenn er nicht wächst, dass man sagt, die bösen Umstände, die böse Endzeit, die bösen Menschen, die bösen Kollegen, die bösen Nachbarn, meine böse Frau, mein böser Mann, meine bösen Kinder oder bei den Kindern, meine bösen Eltern. Das ist gar keine Ausrede. Weil die Bibel sagt, das Wachstum geschieht, selbst wenn das Unkraut, das der Teufel gesät hat, der Herr Jesus legt es ja aus, neben dir heranwächst. Das ist immer normal. Soll ich ganz ehrlich sagen, ich hatte sogar im Geschäft lieber die Gottlose, die Welt, als die Fromme. Es war oft leichter. Da war die Fronte klarer. Da hast du einfach klare Fronte gehabt. War mir oft lieber. Lieber Einzelkämpfer und klare Fronten. Dann hast du oft ganz, ganz sauber leben können vor Gott. Wobei es auch mal schön ist, wenn du einen Gläubiger hast, der klar steht. Aber die nicht klar stehenden Gläubigen, die haben mir mehr Ärger gemacht wie die Gottlose. Möchte ich auch betonen. Aber das Grundprinzip ist, das Gottlose hindert Wachstum nicht. Das heißt, die Welt hindert mich nicht am Wachstum. Das ist mein Problem. Ich möchte es betonen, es ist mein Problem, nicht das Problem meines Umfeldes. Das ist kommunistisch. Verändere die Umstände und du wirst ein edler Menschen schaffen. Das ist geistlich nicht so. Sondern die Bibel sagt, Christus in dir hat dir alles gegeben. Es ist alles da, so wie bei Halm. Vom Halm bis zur Ähre, dieses Wachstum wird einfach geschehen. Und da kann auch die gottlose Umgebung, das Umfeld nicht hindern. Wisst ihr, der Mensch hat immer 100.000 Ausreden. Wenn ihr wissen wollt, wie er Ausrede geht, dann lest 1. Mose 3, der Sündenfall. Dann guckt nur den Dialog, wo Gott mit Adam und Eva redet. Dann wisst ihr, wie man Ausrede produziert. Und der Mensch ist voll Ausreden. Aber hier gibt es keine. Die Bibel sagt, es geschieht von allein und es wächst nebeneinander auf. Da wird gar nichts passieren. Sobald ein neuer Mensch da ist, kannst du ihn fast nicht verhindern. Aber es ist genauso wie in der Welt. Die Bibel erklärt uns das ja, wenn er 1. Johannesbrief lest. Vor allem ab Kapitel 2, dann seht er ja etwas, wie die Bibel sagt, es wird zuerst ein Kind geboren. Da hat die Bibel sogar extra ein Wort dafür. Im Griechischen Präfä heißt es, das ist ein Baby. Und dann wird ein Kleinkind, aus dem Kleinkind wird dann ein Knabe oder ein Magd oder ein Mägdlein, haben wir früher gesagt, also so halbwüchsig, würde man heute sagen. Und irgendwann, wann hast du dann einen Jüngling, also jemand, der schon in der Pubertät oder drüber ist, der schon einigermaßen ausgewachsen ist und irgendwann kommt es dann zum Erwachsenen. Die Bibel sagt ganz klar, dieser Wachstumsprozess, wie in der Welt, bei einem normalen Mensch, geht auch beim geistlichen Menschen. Wir müssen uns das einfach bewusst sein. Das geht von allein, wenn ich in der richtigen Haltung bin, die richtige Haltung einnehme, innerlich, zu meinem Erlöser, Christus in mir, zu dieser Neugeburt und die Erlösung verstehe und ganz normal im Gehorsam wandle, dann geschieht das ganz normal. Das ist nur eine Frage der Zeit, dann hast du einen erwachsenen Gläubigen. Es ist natürlich so, dass Gott hier mitarbeitet, im Sinne von, dass er das steuert. Also mitarbeitet ist ja fast der falsche Ausdruck, sondern er steuert es gezielt. Er ist der Initiator. Und mir ist eine Bibelstelle aufgefallen, die hat mich erschüttert. 2. Mose 23, 29. Die so ein bisschen diesen Hintergrund zum Ausdruck bringt. Da erklärt er, wenn Israel das verheißene Land einnimmt. Lassen wir das einmal als Bild stehen. Wenn meine Seele, die von der Sünde verseucht ist, plötzlich innerlich als Gegenpart einen wiedergeborenen Geist hat, das neue Leben, und ich aus meinem Seelenbereich die Sünden meines Lebens und meine Sünderveranlagungen hinauswerfen will, wenn ich sie auslöschen will, und das ist der Normalzustand, dann, hier ist ein Bild dafür, er sagt, Ich will sie, nämlich die alten Bewohner des Landes, nicht in einem Jahr vor dir vertreiben, damit das Land nicht zur Einöde wird und die wilden Tiere sich nicht vermehren zu deinem Schaden. Nach und nach will ich sie vor dir vertreiben, in dem Maß, wie du an Zahl zunimmst, so dass du das Land in Besitz nehmen kannst. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Der geistliche Mensch ist ja oft naiv. Das schürt der Teufel. Darum müssen wir die Bibel genau lesen. Man hat ja oft den Eindruck, jetzt habe ich mit der Sünde gebrochen, jetzt ist alles bestens. Und dann räumt man rigoros auf und gibt auch Teile seines Charakters preis. Zum Beispiel eine bestimmte Härte oder eine bestimmte Konsequenz, vielleicht sogar ein Stück Perfektionismus. Es gibt mir alles preis in der übertriebenen Demut, in dem Wahn oder dem Glauben, dass man damit geistlich ist. Das stimmt überhaupt nicht. Sondern so sagt die Bibel nicht. Sondern die Bibel sagt, es geht organisch. Und das Organische siehst du bei der Vertreibung der feindlichen Stämme aus Israel. Er sagt, manche Dinge, die kann ich praktisch nicht sofort verändern, weil sie rein vom Menschlichen her nur wichtig sind, dass die Bösartigkeiten, das Unkraut und die wilden Tiere, das Teuflische nicht einbricht. Und mancher ist letztendlich am Anfang seines Glaubenslebens vielleicht noch nicht in der Vollerkenntnis gewesen, was das vollkommene Opfer bewirkt. Aber er hat vielleicht eine radikale menschliche Willensstruktur und hat sich so gegen die Sünde gestellt. Und vielfach ist bei Gläubigen so, dass sie einen Teil der Sünde verhindert haben. Nicht aus Gnade, sondern einfach mit ihrer heiligen Entscheidung, mit dem Willensentschluss. Und ich behaupte jetzt einfach, dass das sogar biblisch nicht falsch ist. Ist nicht falsch. Natürlich kommt alles aus der Gnade. Aber Gott benutzt auch unsere Natur. Und dort, wo ein Mangel im Wachstum ist, kann Gott auch unsere natürlichen Veranlagungen benutzen. Das heißt, wir dürfen hier nicht übergeistlich sein. Sondern wir müssen versuchen zu begreifen mit dem Wachstum. Zu Deutsch. Ich sage es jetzt einmal vorsichtig. Manche Leute machen Folgendes. Die haben eine Sünde, mit der sie nicht fertig werden. Das Interessante ist, dass fast jeder, mit dem du ehrlich redest, der irgendeine Sünde bekennt, dir nicht unter die Füße kriegt. Es können auch fromme Sünde sein. Hochmut, eigene Ehre und ähnliche Dinge. Können aber auch dreckige Sünde sein, so wie sie in der Welt geschehen. Oder Stolz, solches Zeugs. Aber manche Leute gehen dann hin und meinen, sie müssen dann praktisch stillstehen und nichts mehr tun, bis sie das im Griff haben. Ist falsch. Sondern er muss wachsen, ich abnehme. Nicht ich muss abnehmen, dass er wachsen kann. Das steht doch nicht. Sondern ich muss wachsen. Ich muss abnehmen. Wer muss wachsen? Er. Das ist der entscheidende Punkt. Er muss wachsen und ich abnehme. Das heißt, es muss zuerst einmal zu einem gewissen Wachstum kommen. Das heißt, ich muss letztendlich in meiner Schwäche, in meiner Anfälligkeit, in meinen Schwachstellen mich dem Herr Jesus voll zuwenden und die Erlösung von der Bibel her aufnehmen. Das heißt, ich muss die Bibel studieren, ich muss die Bibel lesen, ich muss lernen, wie die geistlichen Mechanismen funktionieren. Das heißt, wie funktioniert Erlösung? Wie nehme ich die Reinigung durch Jesu Blut in Anspruch? Und wenn ich, so wie es in Salomos Schriften steht, und wenn ich siebenmal falle, dann stehe ich siebenmal auf. Das heißt, wenn ich gefallen bin, dann stehe ich auf, lass mich reinigen und lass mich nicht aufhalten, sondern ich gehe vorwärts. Dass er in mir wachsen kann. Ich beginne, gehorsam zu trainieren, indem ich einfach ganz nüchtern, sachlich mir angewöhne, gehorsam zu sein. Zum Beispiel der ganze Römerbrief ist laut Paulus nur geschrieben, um Glaubensgehorsam zu erzeugen. Und er kommt nicht von allein. Du schätzt das Paradies im Reich Gottes, hast du aber nicht. Sondern du hast teilweise Elend, dass es schlimmer ist wie in der Welt. Sondern dieser Glaubensgehorsam, je mehr ich dem Lamme folge mit einer heiligen Willensentscheidung, je mehr ich die Erlösung annehme, je mehr werde ich stabil werden. Und je mehr ich stabil werde, werde ich dann eine Situation haben, wo ich geistlich stabil bin, dass ich die unguten Dinge dann hinauswerfen kann, ohne dass ein Schaden geschieht, ohne dass ich zusammenbreche innerlich. Das heißt, es ist ein ungeheuer wichtiger Punkt, dass man diese Prozesse sich anzieht. Aber ich möchte ein bisschen tiefer gehen. In Jesaja 5, Vers 8 erklärt die Bibel nochmals diese Dinge. Wehe denen, die ein Haus ans andere reihen, ein Feld zum anderen fügen, bis kein Platz mehr bleibt und ihr allein mitten im Lande wohnt. Und dann in Vers 13 sagt er, darum wandert mein Volk in die Gefangenschaft aus Mangel an Erkenntnis. Seine Edlen leiden Hunger und seine Volksmenge verschmachtet vor Durst. Wisst ihr, manchmal ist es auch so, dass man geistlich an manchen Punkten einfach gierig ist. Kennt ihr das? Das ist ganz einfach. Wie geistlich Menschen sind, das siehst du ganz einfach. Ich würde jetzt zum Beispiel, oder ich habe das gefunden, ich habe jetzt wieder eine, aber die ist mir zu teuer, aber ich habe für relativ günstige, ja, günstig ist nicht so ganz gut, zwar knapp unter 200 Euro, aber ist immer noch billig genug, habe ich eine Bibel mit Bockleder, Rotgoldschnitt, so groß, also ein riesen Pflaster mit Schuber aus Amerika erwischt, und zwar für eine Schlachterhausbibel von 1907. Wenn ich jetzt die rauslegen würde auf den Tisch und sagen würde, für 1 Euro kann sie haben, wer will, dann würdest du erstmal sehen, was ein Mensch wert ist geistlich. Bitte, so wie wir jetzt sind, da ist alles zugedeckt. Keiner weiß, was uns umtreibt. Keiner weiß, ob uns die Gier zerfrisst über bestimmte Dinge. Wieder, da hast du natürlich Leute von der Veranlagung her, die sagen, aber so Bibel brauche ich nicht. So wäre meine Frau, die dann sagt, brauche ich nicht. Ich wäre gerade das Gegenteil. Ich würde sagen, her mit, kostet was will. Versteht ihr? Und die Leute wie ich, die würden mit zitternden Lippen drauf spannen, ob sie es kriegen. Und wenn sie jetzt nicht glaubt, oder dann zurückzutreten, sage, Herr, dein Wille geschehe, wenn du willst, dann soll ich es kriegen. Das ist schon ein Stück nicht mehr Wachstum, sondern das ist ein Stück Wachstum zum Abnehmen. Versteht ihr? Ganz praktisch. Der alte Vater Stanger aus der Rettungsarche, der ein Mann der Heiligungsbewegung war, hat sicher auch seine schwärmerischen Züge, aber war ein derber Schwabe. Er hat zu den Leuten gesagt, und da haben sie dann gelächelt im ersten Teil des Satzes, im zweiten nicht mehr. Im ersten Teil des Satzes hat er zu ihnen gesagt, der Herr lasse dich wachsen, das will doch jeder hören. Ich werde wachsen, ich werde geistlich Kapazität sein, ich bin bei den Leuten angesehen, ich bekomme die Ehre, der Mensch ist euch der Mensch. Der zweite Teil vom Satz hat geheißen, der Herr lasse dich wachsen, abwärts wie ein Kuhschwanz. Dann haben die Leute gestutzt, haben gesagt, was meint er mit dem? Er sagt, ja, der Herr lasse dich wachsen, abwärts. Und abwärts heißt Verzicht. Abwärts heißt Zurückhaltung. Herr, dein Wille geschehe. Wisst ihr, aber jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Dieses Abwärtswachsen, dieser, darf ich es mal so profan sagen, Kuhschwanzeffekt, der geschieht nicht, wenn nicht vorher ein geistliches Wachstum da ist. Wenn nicht vorher so eine Faszination von der Person Jesu da ist, dass mich die anderen Dinge, auch die weltlich / geistliche Dinge nicht mehr so sehr interessieren. Das heißt, es hängt von der Person Jesu ab. Es hängt davon ab, wie ich gewachsen bin, was hier passiert. Wisst ihr, und Wachstum ist ein Prinzip dieser Welt. Das haben wir überall. Nur, in der Welt hast du kein Wachstum zur Schrumpfung. Geh heute mal zum Volkswirt und sag, ich habe eine neue Geheimwaffe, um letztendlich die Weltwirtschaft zu gesunden. Wir machen jetzt ganz einfach, wir steigern das Bruttosozialprodukt nicht mehr, sondern wir dampfen das ein. Wir lassen es zusammenschrumpfen. Na, würde ich für verrückt erklären. Weil das Prinzip des gefallenen Menschen ist immer maßlos ohne Ende. Das ist auch bei Sünde so. Wenn du Suchtkranke hast, ob das Sexualität ist, ob das Alkohol ist, ob das andere Dinge sind, die werden nie befriedigt von dem, das ist auch klar. Sondern es geht immer weiter, immer weiter, immer noch mehr Steigerung, immer radikaler, bis hin zum Exzess. Und im Reich Gottes ist gerade umgedreht. Je mehr jemand wächst in den geistlichen Dingen, je mehr nimmt er ab in bestimmten Wünschen, in bestimmten Zielen. Und es nimmt dann auch seine Neigung zur Sünde ab. Das ist ein Prozess, das ist ein Wechselspiel. Menge hat es einmal schön übersetzt, er hat einmal das Wort Wechselspiel genommen. Für zwei geistliche Wirkungen. Er hat da was anderes gemeint, aber das kann man hier auch benutzen. Es ist ein Wechselspiel. Das heißt, das eine wächst dem Herr Jesus gegenüber. Also muss ich gucken, dass das wächst. Und wenn das gut wächst, dann kommt das Wachsen abwärts. Ist euch das klar? Nur wenn das Wachsen aufwärts, wie Gottes Will funktioniert, wächst auch das Wachsen abwärts. Nämlich das Abnehmen. Und darum ist es ein Wachsen und ein Abnehmen. Und die Gier, das nur Zunehmen, ist ein Prinzip der Heiden, der Ungläubigen. 1. Thessaloniker 4,5 sagt, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Da redet er über Sexualität. Das Zweite, was er redet, das ist interessant, das nennt er einem Atemzug. Dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. Also er sagt, jede Form von Besitzergreifung, jede Form von Gier ist zu verwerfen. Und er sagt hier klipp und klar, das ist das Prinzip dieser Welt. Und das sieht man ja auch, dieses Haben-Wollen. Das heißt, Wachstum von den Wünschen her, ich nenne es mal ausdrücklich, Wachstum von den Wünschen her, das findet man ganz massiv bei Adam und Eva. Als sie sah, obwohl sie mit Gott, das müsst ihr euch mal vorstellen, mit Gott in direkter Gemeinschaft war. Das müsst ihr euch vorstellen. Und trotzdem ist in dem Menschen eine gewisse Gier drin gesteckt. Darum sagt auch der Jesus, Matthäus 6,24, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und Mammon heißt nicht bloß Geld. Wisst ihr, Geld ist nur ein Teil der Sache. Sondern gibt es 100.000 Spielarten von Mammon. Mammon ist jede Form von Wohlstand. Jede. Wisst ihr, und wenn du das siehst, dann musst du sagen, also gut, denn wenn ich geistlich sein will, wenn ich wiedergeboren bin, wenn ich ein Gotteskind bin und will Gott dienen, dann muss ich wohl oder übel akzeptieren, dass Gott bestimmte Vorstellungen hat. Und ich behaupte jetzt einfach, dass viele das gar nicht wissen, was Gott für Vorstellungen hat. Gott hat Vorstellungen, was wachsen soll und was abnehmen soll. Und sagt ganz klar, zuerst muss wachsen, und zwar das Positive, dass das Negative überhaupt ausgeschaltet werden kann. Und ich denke, das ist ein Prozess, ist eine Kunst für sich. Und das muss man einfach versuchen zu lokalisieren. Epheser 4,15 sagt zum Beispiel eine Grundbedingung. Kennt ihr das? Ich bin der Enkel von einem Gärtner. Eigentlich bin ich der Stiefenkel von einem Gärtner, aber ich habe meine Jugend in einer Bäckerei und einer Gärtnerei verbracht. Von daher verstehe ich von beidem ein bisschen was. Also ich kann heute nur backen, ich kann auch nur Zöpfe machen und Brezel, das hätte ich schon noch hinkriegen. Also ich weiß schon noch, wie man das macht. Und genauso weiß ich noch in der Gärtnerei, wie man bestimmte Dinge, wie man mit denen umgeht. Habe ich als ganz kleiner Stöpsel, habe ich das alles miterleben dürfen. Epheser 4,15 sagt, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Das heißt, das spielt zum Beispiel in der Gärtnerei eine riesige Rolle. Wie wächst eine Pflanze? Das ist auch der Grund, warum man diese Bambusstöckchen nimmt, sie reinrammt und dann letztendlich die Pflanze dran festmacht. Und zwar, sie sollen dorthin wachsen, wo das Ziel ist. Für einen Gärtner natürlich ungeheuer wichtig, dass die schön bolzengerade wachsen, nicht bei einer Schlingpflanze oder so, die soll fallen. Je nachdem, was jemand für eine Aufgabe hat, wächst es. Und genau das Gleiche ist geistlich. Die Bibel sagt, das Wachsen bei dir ist Christus gegenüber. Das heißt, du sollst dem Herr Jesus entgegenwachsen. Du sollst nicht deinem Ego entgegenwachsen. Du sollst nicht deiner geistlichen Kapazität entgegenwachsen. Du sollst nicht ein Großer werden im Reich Gottes, sondern du sollst dem Herr Jesus entgegenwachsen. Was er dann daraus macht, das ist seine Sache, nicht deine. Das heißt, das Wachstum muss immer auf Jesus gerichtet sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann kriegen wir ein Problem. Dann kommt ein Wildwachstum. Und was macht der Gärtner, wenn Wildwachstum ist? Bei manchen Pflanzen musst du Dinge abschneiden. Muss ich mit Gewalt wieder in die Haltung bringen, die von Gott vorgesehen ist. Das ist das, was Hebräer 12 ab Vers 4 sagt, dass Gott dann beginnt, uns zu erziehen, dass wir in die richtige Richtung gehen. Und viel Elend im Leben der Gläubiger kommt von daher, dass Gott einfach berichtigen muss, weil es gar nicht anders geht. Er muss gegensteuern und muss manchmal Triebe abschlagen. Das macht jeder gute Gärtner und muss dann wieder das in die richtige Richtung bringen, dass das passiert, was Gott will. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kriegst du irgendein Problem im Sinne von, dass was schief läuft. Aber das Wachstum geht ja nicht von allein, sondern das sagt die Bibel in 1. Korinther 3,6, ich habe gepflanzt. Paulus hat evangelisiert, Paulus hat gepredigt, dass man da Jesus aufnehmen soll. Apollos hat begossen. Der hat hier die Pflanze, die neu geboren wurde, die Gläubige, hat er hier mit Nahrung, mit allem Möglichen versehen. Gott aber gibt das Gedeihen. Das heißt, Gott hat Mechanismen. Wisst ihr, es gibt ja die Lehre, dass Gott gar nichts mehr tut. Wir brauchen, also dass Gott alles tut und die anderen sagen, Gott tut gar nichts mehr, ist beides falsch. Das ist immer ein Zusammenspiel. Gott tut einen Teil, hat aber Mittel dazu, wo wir als Gläubige gefordert sind. Zum Beispiel, der Apollos musste gießen. Und der Paulus musste pflanzen. Und wenn das alles funktioniert, dann kommt Wachstum. Das heißt, man muss auch die Mittel, die Gott gegeben hat, akzeptieren. Und da gehört 2. Korinther 5, 14 dazu, wo die Bibel eigentlich etwas sagt, das keinem gefällt. Ich habe noch keinen gesehen, der das aus Überzeugung so, ja gut, viele redet fromm, aber so letzte Überzeugung. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das heißt, das sagt die Bibel ganz einfach. Christus entgegenzuwachsen bedeutet, für ihn zu leben. Wisst ihr, was das praktisch heißt? Ich setze meinen Ehrgeiz und mein Streben da rein, die Dinge, die Gott will, zu fördern. Und das kann heißen, abnehmen. Ich habe zurzeit etwas, ich habe es begriffen, praktisch. Also ich glaube nicht, dass ich im Verdacht bin, dass ich ein sehr sanftmütiger Charakter bin. Aber ich bin von Natur aus schon ein bisschen sensibelchen, sage ich offen. Aber ich bin eher dann von Gott her erzogen worden. Er hat sehr schwachsen lassen. Ich sage mal, hart wie Stahl, sonst hätte ich zwei Dinge nicht überlebt. Sonst hätte ich meine Firma nicht überlebt, sage ich ganz offen, und hätte der Kampf mit der Pfingstbewegung nicht überlebt und später der Kampf mit ein paar anderen christlichen Bewegungen. Hätte ich alles nicht überlebt. Aber als die Härte mal da war, als Charakterzug, dann hat Gott wieder begonnen, es wieder genau so abzubauen. Dort, wo es nicht nötig war. Wisst ihr, wir dürfen ja nicht glauben, dass unser Wachstum immer ideal ist. Sondern dann hat er wieder angefangen zu dämpfen. Und ich erlebe derzeit etwas. Ich werde gerade relativ, kann ich ja offen sagen, relativ bösartig verleumdet vor ein paar Seiten. Und es geht so weit, dass ich sagen muss, dass sogar gefährlich werden könnte von der Obrigkeit her. Also da, und das sind Leute, die haben A, keine Ahnung, zweitens lügen sie, dass sich die Biker biegen, das stimmt einfach nicht, das ist nachweislich. Ein Bruder, der das mitgekriegt hat und den ich schon im Verdacht hatte, sage ich ganz ehrlich, ob er dort Fingerli nicht auch drin hat, der hat mir gerade schon abend angerufen und sagt, ich habe dem klipp und klar gesagt, es ist alles verlogen, sage ich, ja, ist gut. Aber wisst ihr, was ich gelernt habe? Vor Jahren hätte ich darauf reagiert. Und es war richtig, um mich zu schützen. Inzwischen ist aber der geistliche bestimmtes Wachstum geschehen. Und ich habe jetzt plötzlich erkannt, auch wenn ich im Gebet es vor Gott bewege, mach nichts. Ich hätte ganz einfache Mittel, um das so abzustellen, dass ein paar Leute die Ohren gellen. Kein Problem. Gott sagt nein. Lass es. Die Bibel sagt sogar, glückselig, so sie daran lügen. Das ist doch der Fall. Der Herr sagt, ertrage es. Jetzt kommt etwas. Du wirst geistlich von Gott her in Situationen geführt, wo du wachsen wirst, geistlich. Und das wird dazu führen, dass du in manchen Dingen, wo du sogar die Fähigkeit hast, wo du sogar die Möglichkeit hast, zurückzuschlagen, wo du die Möglichkeit hast, andere auszuschalten, wo Gott dir durch das Wachstum sagt, nein, du musst in deiner eigenen Aktivität jetzt abnehmen. Und damit wirst du wieder ihre andere Aktivität zunehmen. Gott wird dir nämlich beibringen, so wie es bei Mose im 2. Mose geschrieben steht, dass ich Stille lernen muss und er wird für mich kämpfen, dass man das einfach Gott überlässt. Dass man kindliches Vertrauen aufbaut und sagt, Herr, kümmere du dich drum. Und ich sage euch ganz ehrlich, die Leute wissen gar nicht, was sie tun. Wenn ich mich da drum kümmere, kann das schon unangenehm sein. Aber wenn Gott sich drum kümmert, ich möchte es nicht, dass Gott sich um mich kümmert, bloß weil ich daneben bin. Ja, ist mir lieber, ich kriege mit einem Menschenkrach. Weil das, mit einem Menschen kannst du noch rechten, aber mit Gott, nee. Wisst ihr, aber das sind Dinge, die hast du in der Anfangsphase deines Glaubenslebens, hast du das vielleicht krankhaft kindlich. indem du hier Dinge völlig wegwirfst, das ist auch falsch. Aber dann irgendwann im Lauf deines Lebens beginnt der Herr und der Prozess geht bis zum Schluss. Fängt der Herr an, dich so zu bearbeiten, dass dein Wachstum, was wachsen soll bei dir, wunderbar ausreift, aber gleichzeitig bedingt, dass manche andere Dinge sich einfach abbauen, auch Fähigkeiten. Das muss man lernen, loszulassen. Zu sagen, also wenn es dein Wille ist, jetzt kommen wir ganz, ganz zum zentralen Punkt, wenn es dein Wille ist, dann bin ich bereit, hier loszulassen. Da bin ich bereit, Neudeutsch, dieses dumme englische Geschwätz, einen Image-Schaden zu erleiden. Zu Deutsch, du bist nicht mehr so angesehen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass du einfach abnimmst, dort, wo Gott will. Wisst ihr, und jetzt merkt ihr schon was, das ist ein Wechselspiel. Das ist ein Wechselspiel vor Gott. Das kann man nur tun als Mensch, wenn man vor Gott steht, in Christus ist, das heißt, keine bewusste Sünde hat, dauernd gereinigt ist durch Jesu Blut, bereit ist, das Opfer anzunehmen. Wenn du das nicht tust, hast du keine Chance in dem Kampf. Und dann wird langsam, langsam, ich sage ausdrücklich, sehr langsam, etwas wachsen. Das geht nicht schnell, es geht langsam. Werden bestimmte geistliche, niveaumäßige Strukturen bei dir wachsen. Und gleichzeitig wird Gott das, was er vom fleischlich-menschlichen noch benutzt hat bei dir, wird er einschränken. Das wird verkümmern. Du wirst es vielleicht auch opfern müssen, wie man Isaak opfert, deine große Fähigkeit. Ich rede jetzt nicht von einer natürlichen Gabe. Wenn zum Beispiel gut jemand ein Instrument spielen kann, dann ist es nicht unbedingt ein Zeichen von geistlicher Größe, wenn man glaubt, ihr besonderer Akt von Demut, dass ich da nicht mehr spiele. Wisst ihr, was ich meine? Gott benutzt in der Regel auch unsere natürliche Veranlagung, und das ist gar keine Frage. Aber ich sage es mal so, wenn ich altersmäßig manche Dinge nicht mehr kann, dann muss ich es einfach lassen. Das gehört auch dazu, und Gott wird zum Beispiel mich auch so im Wachstum führen, dass ich mit geistlichen Dingen so gesättigt bin, dass ich ein paar andere Dinge, wo ich bisher vielleicht vorne dran stand oder im Mittelpunkt war, lassen kann. Zu mir sagte mal ein alter Bruder, über ein anderer alter Bruder, und der war in keinem so gutem Zustand. Dann sagte er zu mir, weißt du, Karl Hermann, es war ein alter Vater in Christo, der mir immer wieder mal so seine Weisheit mitgegeben hat, und da bin ich sehr dankbar dafür, sagte er, weißt du, in der Jugend zieht der Herr Jesus seine Leute an, da baut er sie auf. Und er sagt, und im Alter zieht er sie langsam aus. Also er lässt sie langsam abwärts wachsen. Und da ist nicht weniger Zufriedenheit, nicht weniger geistliche Vollmacht, nicht weniger Substanz, nicht weniger Effizienz, sondern es ist dann im Wille Gottes. Und es ist genauso gut wie das andere. Nur, ihr versteht, und jetzt kommt eben das Entscheidende. Ich kann keine Verkündigung halte über Wachstum generell. Weil ich habe doch einen riesen Nachteil. Ich weiß doch nicht, wo du stehst. Und du weißt nicht, wo ich stehe. Ich weiß nicht, ob der Herr bei dir jetzt noch stark Wachstum geben muss in ein paar Bereiche oder ob er dich abwärts wachsen lassen will, ob er dir ein paar Sachen wegnimmt. Das weiß ich doch nicht. Ich weiß bei mir manches, nicht alles, zum Glück. Da wird sich der Mensch ja wehren, weil der Mensch ist ja immer egoistisch. Aber wichtig ist, dass man sich bewusst ist, das ist eine Sache zwischen Gott und mir. Und so ist es zwischen gar niemand. Ja, und Paulus schreibt einmal, das hat auch mit diesem Anzieh-Ausziehe zu tun. Er sagt in 2. Korinther 4, 5, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist. Wir predigen nicht uns selbst, sondern wir sagen, geh zum Herr Jesus, regel dein Wachstum mit ihm. Zu mir sind schon Leute gekommen und haben gesagt, oh, ich habe da gesehen, eure Brüder haben ein Defizit, schick sie mir, wir schulen sie. Ich habe sie fortgejagt. Ich habe gesagt, nein, geistliches Wachstum ist eine Sache zwischen Gott und dem Menschen. Zuerst einmal zwischen Gott und dem einzelnen Menschen, ganz allein. Und wenn das dann alles im Idealzustand geschieht, dann ist 2. Korinther 10, 13 und 18 das Muster. Dann sagt er, dann ordnet Gott es zu und bestätigt es, dann macht es der Letzte. Das heißt, du brauchst nie manipulieren im Reich Gottes. Wenn das alles im Idealfall läuft, dann bestätigt Gott, warum überhaupt nicht sich hier Sorge zu machen. Das tut dann Gott. Aber eins ist klar, es ist eine Sache zwischen mir und Gott und nicht eine Sache zwischen uns. In 1. Thessalonicher 2, 7, da sieht man, wie man Hilfe braucht von den Gläubigen. Du brauchst manchmal Hilfe von den Gläubigen. Ich hatte immer solche, wie soll ich sagen, Amen. Geistliche Väter und geistliche Mamas, die mich immer gehätschelt haben. 1. Thessalonicher 2, Vers 7, sondern wir waren mild, zart oder liebevoll, kann man auf ein paar Arten übersetzen. In eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Da steht komischerweise das neutrale Wort für Kind. Und zwar, da steht das Wort, wo keine Altersbegrenzung hat. Das heißt, du brauchst manchmal den Dienst der anderen Gläubigen, dass er dir in aller Einfachheit in der Mitte der Gläubigen, dass sie dir Nahrung geben, dass sie dir bestimmte Dinge geben, dass sie dir helfen. Ja gut, wo ich erzogen worden bin, ich kann mich erinnern wie heute, weil ich nicht vergesse, meine Oma kam vom Metzger und hatte eine Tüte, also früher war es, ich weiß nicht, wie es heute ist, war schön der Tüte eingewickelt und ich stand am Gartenzaun, der Metzger war ungefähr 30 Meter weg und habe ein freches Maul gehabt zu meiner Oma, ich weiß nicht, wie alt ich war, ich habe es nie vergessen. Meine Oma hat zur Selbsthilfe gegriffen. Sie hat einfach reingelangt in die Metzgertüte, hat eine Perle, ich glaube es war vier am Stück, Landjäger rausgeholt, hat mit ihr links und rechts um den Löffel rumgeschlagen. Wisst ihr, das hat mir geholfen. Wenn meine Oma das nächste Mal vom Metzger kam, hatte ich kein freches Maul mehr, ist euch klar. Ich habe die Lektion nur einmal durchleben müssen, dann war ich geheilt. Wisst ihr, und das sind auch Dinge. Es ist nicht nur wie eine stillende Mutter, sondern manchmal geht der Herr auch hin und schlägt dir auf die Finger. Und er schlägt dir vielleicht auch manchmal auf die Finger durch andere Gläubige. Das kann auch passieren. Ich habe beide gehabt in meinem Leben. Aber immer Menschen, die ich hochgeachtet habe, weil ich gemerkt habe, sie sind echt. Natürlich, ich habe das oft schon erzählt. Ich hatte einen Bruder, wenn der hinter der letzten Reihe aufgestanden ist, dann ist bei mir schon so gegangen. Innerlich. Ich gesagt, wer kommt jetzt? Er ist gekommen, hat er mich immer formell angeredet. Karl Hermann. Ich gesagt, ja. Ich habe mich dann in Demut schon geneigt, weil ich wusste, jetzt kriegst du eine. Aber er hat immer recht gehabt. Ich weiß keinen Fall, wo er nicht recht hatte. Wisst ihr, das gehört auch dazu. Das heißt, wir müssen bearbeitet werden. Das heißt, das Wachstum geht nicht von allein. Das Wachstum kommt zuerst einmal durch die innere Bereitschaft vor Gott in Christus, wie Paulus sagt, zu stehen. Das heißt, beim Herr Jesus zu stehen mit erhobenem Haupt. Und laut 1. Mose 4 kann man erhobenes Haupt nur haben, wenn keine Sünde zwischen Gott und mir ist. Das heißt, nicht in der Sünde lebe, gereinigt durch Jesu Blut, vor Gott stehe mit erhobenem Haupt. Und dann aus dieser Haltung raus, die Mechanismen, die Gott gegeben hat, der Dienst der anderen Gläubigen, die Wirkung des Wortes Gottes, warum brauche ich das? Hebräer 4, Vers 12, du liest doch nicht die Bibel, um Wissen zu speichern. Ich weiß nicht, wie oft ich die Bibel gelesen habe, ich habe sie nicht gezählt. Wenn ich immer in der Ewigkeit bin, kann niemand sagen, so oft hat er die Bibel gelesen, weil ich es selber nicht weiß. Ich ahne, wie viel ungefähr ich die ganze Bibel und Neue Testament, das weiß ich. So der Spur nach, aber ich habe keine Ahnung, wie die genaue Zahl ist. Aber ich lese doch das nicht, um noch mehr Wissen zu speichern. Ich lese doch das natürlich auch, um Wissen zu speichern, aber in der zweiten und vielleicht entscheidenden Ebene, dass Hebräer 4, Vers 12 geschieht. Und dort steht, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert, das in meine Seele eindringt und Geist und Seele scheidet. Das heißt, dass Gott mir zeigen kann, das ist bei dir, Karl Hermann, seelisch. Das ist auch keine Geistesgabe, das ist eine seelische Gabe. Das ist keine geistliche Kraft, das ist eine seelische Kraft. Das andere ist eine geistliche Gabe, eine geistliche Kraft. Und dass Gott mir beibringt, was muss ich tun, dass das Geistliche wächst? Was muss ich tun, dass das Seelische abnimmt? Und es ist manchmal wichtig, dass das Seelische erst abnimmt, wenn das Geistliche gewachsen ist. Nochmals, immer zuerst das Wachstum, das Positive und das Negative soll dann, oder was negativ ist, oft nicht negativ, sondern neutral, das soll sich dann zurückbilden. Da meine ich natürlich jetzt nicht das Anzieher, Auszieher des alten Menschen. Das sagt die Bibel. Zuerst der Sündemensch, also die offene Neigung zur Sünde und das Kreuz, das weg. Und dann Hinwendung zum Jesus. Wenn es um Sünde geht, dann ist es gerade umdreht. Aber in den Dingen, wo du Gott dienen willst, wo du wachsen willst, wo du erwachsen werden sollst, wo du eine ernstzunehmende Person werden sollst, da muss man es gerade rumdrehen. Da muss das Positive wachsen. Und die Bibel sagt, er soll wachsen und wir sollen letztendlich zum Erwachsenen in Christus werden. 1. Johannes 2, wer es nachlesen will, ab Vers 13, wo er sagt, vom Kleinkind zum kleinen Dergel, bis hin zum Normalkind, bis hin dann zum, heute sagt man Teenie, Halbwüchsiger, hat man früher gesagt, Halbstarke, ist ein schöner Ausdruck, Halbstarke. Ganz stark sind sie nicht, sie denken, sie sind stark, aber in Wirklichkeit sind sie halbstark. Bis hin zum Erwachsenen. Dieses Wachstum ist normal. Ihr begreift. Und jetzt kommt auch das, wie eine Geistesgabe wirkt. Wenn das jemand nicht versteht, dann sagt er, der hat keine Gabe. Ich muss sagen, stopp, tu mal langsam. Sag mir zuerst, wie sein Stadium ist. Du siehst eine Geistesgabe, zum Beispiel im Stadium des Kleinen, des Babys. Siehst du nicht. Siehst du nicht. Aber sobald einmal der Dergel da ist, siehst du so eine bestimmte Anlage. Ich habe jetzt eine Enkelin, die ist 7. Ich kann dir relativ ziemlich deutlich sagen, wo die Charakterstruktur hinläuft. Ist interessant. Ist eine interessante Struktur. Die gibt auch kein Weichei, darf ich es mal so sagen. Also da ist was da. Und so ist es geistlich auch. Du siehst dann Anlagen. Aber wisst ihr, Anlage heißt noch nicht, dass das ausgereift ist. Jetzt wird diese Gabe wirken, wie das Wachstum geht. Wenn das positive Wachstum ansteigt, dann wird die Gabe gleich mitwachsen. Wenn du jetzt nur menschliche Hilfsmittel hast, aus deiner alten Natur, aus deiner alten Welt, dann kann bei dieser Gabe das Alte noch mitwirken. Das darf man nicht überbewerten. Darf man gar nicht überbewerten. Schlimm wird's, wenn jemand das Alte zum Maßstab aller Dinge erklärt. Sei Altes, ist der Maßstab der Dinge. Dann hast du nämlich eine Sekte. So entstehen Sekten. Sondern der Maßstab ist Bibel, der Maßstab ist der Herr Jesus und der Maßstab ist dieses geistliche Wachstum. Und wenn der Herr dann sagt, so, jetzt wirst du abwärts wachsen an dieser Sache, dann musst du ablegen. Aber das ist ein Prozess. Das ist, wie soll ich sagen, das ist ein Zusammenspiel. Paulus, mir ist das vollkommen klar. Ich kann das jetzt nicht systematisch ganz genau auslegen, weil dazu müsste ich einen Punkt verharren, will ich aber nicht. Ich will nur einen Überblick schaffen, dass Verständnis da ist für das Wachstum. In Kolosser 1, Vers 10, darum muss ich jetzt ein paar Dinge einfach zusammenbasteln. In 1, Vers 10 heißt es, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsen. Da steht im Griechischen Epignosis. Das ist die ausgereifte, die volle Erkenntnis. Wisst ihr, wenn es einen Punkt gibt, wo wir wachsen müssen, dann ist die Erkenntnis Gottes. Wer hat denn die Erkenntnis Gottes? Wisst ihr, wer die hat? Gott. Wer hat die Erkenntnis Gottes nicht? Nicht jede Studienbibel, nicht jeder berühmte Ausleger. Nicht jeder Kommentar. Die haben oft viele Dinge richtig, aber auch viele falsch. Sondern die Erkenntnis Gottes kommt von Gott. Darum sagt die Bibel, verflucht sei, wer sich auf Menschen verlässt. Wir müssen aufpassen bei diesem Wachstum, dass wir sagen, das ist das Wachstum Gottes. Herr, ich will erkennen, wie du es mir zeigst. Ich hatte, wo ich noch Stuttgart bin, habe ich eine Entscheidung gefällt, die hat mir wehgetan. Wer meine Bibel kennt, der weiß, wie die aussieht. Ich bin dann hingegangen und habe eine vollkommene, unbearbeitete Bibel genommen, ohne Rot, ohne Gelb, ohne Grün, ohne Blau, ohne griechische, ohne hebräische Worte, ohne Pünktchen. Wisst ihr, ich habe, wenn in Deutscher Einzahl steht und im Griechischen ist Mehrzahl, habe ich einen Punkt. Also ich habe lauter so Hinweise, wo du dann siehst, auch aufgrund vom Zeichensystem, dass ich nicht einmal nachschlagen muss. Ich habe das alles gelassen, habe mir eine ganz gewöhnliche Standard-Taschenausgabe von der Neue Schlachter genommen, hab den Umschlag verpackt und hab dann angefangen, auf der Hinfahrt 4 Kapitel zu lesen, auf der Rückfahrt 4 Kapitel. Und zwar Altes, Neues gemischt. Und hab einfach gebetet, dass der Herr jetzt zeigt. Ich habe mich von meiner eigenen Lehre und von meiner eigenen Beeinflussung durch meine eigene Bibel, habe ich mich absorbiert. Das heißt, da habe ich mich davon entfernt. Und wisst ihr, was da passiert ist? Wahrscheinlich was Interessantes passiert. Ich habe in manchen Punkten habe ich einen Schock gehabt. Ich habe es nur so gelesen. Und habe immer schon vorher reingelesen und habe schon gewusst, da ist schon ein roter Fleck, da ist ein roter Strich, ein rotes Kästchen. Aber jetzt war kein rotes Kästchen mehr, da war einmal ein Strich. Ich musste jetzt den Text lesen, wie der da steht. Wisst ihr, was passiert ist? Ich habe in vielen Punkten plötzlich sagen müssen, halt, woher hast du das? Stimmt es? Und habe dann gemerkt, nö. Manche Sachen, die haben sich bestätigt, manche Sachen habe ich aufgeben müssen. Habe gesagt, Herr, nicht meine, deine Erkenntnis. Wisst ihr, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir wachsen sollen in der Erkenntnis, dann muss es von ihm kommen, nicht von den Menschen. Ich sage es mal so, der Mensch ist leider ein beschädigtes Gerät. Ihr wisst, was ich meine. Der Mensch ist beschädigt. Der Mensch ist nur so weit funktional, wie er im Geiste wandelt. Wenn er das nicht tut, dann ist er problematisch. Epheser 4, 13 bis 15. Wisst ihr, ich kenne einen großen alten Bibellehrer, er ist inzwischen in der Ewigkeit, war ein Wissenschaftler, der eine Musikerin geheiratet hat. Der hat ein wunderbares Ehebuch geschrieben. Da sind ganz viele Dinge wunderbar erklärt. Bloß ich habe mich geschüttelt innerlich vor Lachen, oder vielleicht habe ich auch bloß milde gelächelt, ich weiß nicht. Aber als ich dann mitgekriegt habe, sein Ehebuch, wie er dann erklärt, dass bestimmte Berufe und bestimmte Charaktereigenschaften ideal zusammenpassen. Und als dann plötzlich der Musiker und der Wissenschaftler ideales Gespann waren, und ich habe ja gewusst, mit wem er verheiratet war, dann habe ich herzlich lachen müssen. Wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht unsere eigene Erkenntnis, unsere eigene Erfahrungen zum Maßstab aller Dinge machen. Vielleicht gilt es für den Nächsten gar nicht. Ich möchte nicht jedes Ehepaar sehen, wo er Wissenschaftler und sie Musikerin ist, ob die sich vertragen. Vielleicht vertragen sie sich bloß, weil beide bekehrt waren. Sie ist eine Predigerstochter. Und der ist ein hochgestellter Wissenschaftler gewesen. Wisst ihr, von daher muss man einfach sagen, deine Erkenntnis, wenn ich wachsen soll in der Erkenntnis, dann in deiner Erkenntnis. Und in dem Wachsen seiner Erkenntnis, wenn dann von ihm aus die Erkenntnis kommt, dann werde ich auch akzeptieren, dass ich abwärts wachsen muss. Ob ich das akzeptiere, wenn ein Mensch mir das sagt, ist eine ganz andere Frage. Aber wenn es der Herr mir sagt, da hast du ja keine Wahl, oder? Jakobus 1,4, da geht jetzt der Jakobus nochmal hin und sagt etwas. Und darum lasst mich einfach die Highlights raussuchen aus dem gesamten Schriftbefund. Da wäre jedes Wert einzeln abgehandelt zu werden. Jakobus 1, Vers 4. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wisst ihr, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Gleichgewicht, das Wachstum wird immer so sein bei einem Gläubigen, dass das Gleichgewicht zwischen Erkenntnis, zwischen Verstehen und Tun und Handeln wird immer da sein. Man kann dich nur akzeptieren, wenn man sieht, wisst ihr, wenn ihr alles das wüsstet, dann wisst ihr ja zum Glück, wisst ihr ja ganz viel gar nicht. Wenn ihr wüsstet, was meine Frau mir immer sagt, sie sagt mir nämlich immer, was sie auf meinen Grabstein schreibt, sagt sie mir immer. Und da sagt sie, so bist du. Manchmal sagt sie, so bist nur du. Ich kenne sonst keinen, der das so tut. Muss ich sagen, danke. Aber sie hat ja recht, gell? Sie hat recht. Möchte ich betonen. Und das sind einfach Dinge, wo, wie soll ich es nennen, bestimmte Eigenschaften von Gott her bei bestimmten Menschen ausreifen, die sind positiv. Dann gibt es auch wieder Eigenschaften, da ist jeder froh, wenn man sie nicht auf den Grabstein schreibt. Ist euch klar. Wir haben mal einen Pfarrer gehabt in Pfäffingen, der hat auch am Grab ganz offen gesagt, was er denkt. Und der ist durch das nicht sehr beliebt gewesen in Albstadt. Ich habe ihn persönlich gekannt und es war ein wirklicher Gottesmann, der auch mich ein Stück geprägt hat. Der war fantastisch. Bloß wenn er einmal, wenn es ihn gepackt hat, dann hat er Deutsch geredet, auch am Grab. Also er hat auch keine Hemmung gehabt zu sagen, warum der gestorben ist. Nämlich durch Alkohol. Hat er keine, und er hat es anders ausgedrückt, nicht so vornehm, wie ich es jetzt mache. Gell, man muss einfach sehen, das Zusammenspiel. Gott will Positives wachsen lassen, Negatives will er wegtun. Aber das alles drüber, das Dach, ist die Erkenntnis Gottes, die mir dann zeigt, was richtig ist. Und das Gleichgewicht zwischen Erkenntnis Gottes und dann das Handeln, das Tun. Wer Gottes Wort hört und tut, das muss im Gleichgewicht sein. Und die Bibel sagt hier, es ist schon rundum Wachstum. Und dazu gibt es natürlich ein Problem. Hebräer 5, Vers 14 ist ein Riesenproblem. Die Bibel sagt, Denn die feste Speise ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Weißt du, was das heißt? Ein Ungläubiger kann nur bedingt Gut und Böse überhaupt unterscheiden. Aber auch ein Gläubiger, der noch ein Babystadium hat, der nicht gereift ist, kann Gut und Böse nur teilweise unterscheiden. Und das sagt ganz klar, du musst von Gott her geübt werden. Du musst geschult werden, dass du Gut und Böse unterscheiden kannst. Und in dem Moment, wie du wächst und deine Erkenntnis zunimmt und du die guten Dinge erkennen kannst, kannst du auch das andere ablegen. Beispiel aus der Geschäftswelt. Mich haben schon Leute gefragt, wie konntest du als Gläubiger auf einer Bank arbeiten? Ich sage, das ist eine gute Frage. Aber ich habe meine Kämpfe gekämpft. Bei mir hat jeder gewusst, was ich mache und nicht mache. Aber jetzt hatte ich ein Problem. Und ich habe manchmal zu Herrn geschrien und habe gesagt, ich wollte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Jede Woche dauernd Sachen, wo mein Gewissen gezwickt hat und wo der Kampf da war. Aber ich habe dann verstanden im Nachhinein, warum das Gott so gemacht hat, um meine Sinne durch Übung zu qualifizieren. Wisst ihr, da ist dann was geschehen. Ich habe das auf den ersten Blick gesagt, böse. Wollte ich schon zur Geschäftsleitung und den Mann hochgehen lassen. Weh, ich hätte das getan. Und ein alter, der ist inzwischen, der ist gleich alt wie ich, aber inzwischen auch ein älterer Bruder, damals war er noch ein junger, der hat mir einen fantastischen Rat gegeben. Er sagte zu mir, bevor du so eine Entscheidung fällst, schlafe immer eine Nacht darüber. Immer eine Nacht drüber schlafen. Das habe ich dann gemacht, ich habe eine Nacht drüber geschlafen, komme am anderen Morgen ins Geschäft, zitternden Knies, völlige Bereitschaft, Anzeige zu erstatten, notfalls jedes Risiko einzugehen, das ist gehorsam. Und dann kam die Entwarnung, hat sich herausgestellt, dass es ein Bluff war. Da wurde ich geübt. Ich habe mir das nächste Mal zweimal überlegt, ob ich was tun soll. Es gab aber wieder Situationen, da habe ich handeln müssen und hat mir Gott das notfalls dreimal hintereinander auf den Tisch gelegt, bis ich gehandelt habe. Einmal kam ein Kunde zu mir und beim Kunde musst du ja als Banker immer nobel sein und anständig. Und ich habe den Mann sehr geschätzt und wirklich, der ruft mir heute noch an, nachdem ich schon 10 Jahre oder 15 Jahre weg bin vor Ebingen. Der ruft mich heute, wir sind 12, denke ich. Der ruft mich heute noch manchmal an und sagt, nur, ich will mich nur melden, dass ich noch da bin und so. Also wir haben ein super Verhältnis. Aber eines Tages, das ist ein hochkarätiger Mechanikermeister gewesen, bringt er mir etwas, und zwar ein Messer. Ich habe das jetzt nur daheim. So ein Messer habt ihr noch nie gesehen. Der Stahl ist nicht glänzend, sondern der ist sowas von scharf, da ist ein Rasierklingendreck dagegen. Hat er extra für mich geschliffen. Ein Holzgriff, das ist Holz. Hat er mir in die Hand gedruckt und sagt, weil das aber so scharf ist, schiebt mir damals noch D-Mark, schiebt mir ein 50 oder ein 10-Pfennig-Stück, weiß ich nicht mehr, schiebt mir ein Geldstück über der Dreser und sagt, nehmen Sie das, und ich habe überhaupt nicht geschaltet, was der will, habe das Geldstück nur mal und sagt, so, jetzt haben wir die Sicherheit, dass Sie sich nicht dran schneiden, Aberglaube. Ich war so perplex, ich habe nicht reagiert. Der Kunde, Wiedersehen, ist gegangen. Tja. Wisst ihr, das war dann auch so eine Übung, wachsen. Wachsen durch Abnehmen. Wo es nächstes Mal kam, habe ich den Mut nicht gehabt. Ich habe dann das vor Gott durchgekämpft. Das ist so ein Wachsen. Ich habe so lange gekämpft, bis mein Wille so war, dass ich bereit war, es zu tun. Und dann kam das Abnehmen. Dann bin ich zu ihm hin, mit dem vollen Bewusstsein, gib dieses wunderbare Messer zurück. Ich habe außer für Bibel auch nur ein Faible für Messer. Muss ich auch dazu sagen. Ferngläser auch, muss ich auch sagen. Und dann habe ich, das sind so die kleinen Schwächen. Wenn ich noch Wille warte, komme ich noch auf mehr. Auf jeden Fall, ich habe dann das Messer genommen. Hat es dabei, ich konnte es ihm zurückgeben im Zweifelsfall. Nein, ich denke, probieren wir den milden Weg. Habe mein Geldbeutel reingelangt und habe gesagt, hey, lieber Kunde, ich bin gläubig, bin nicht abergläubig, ich muss Ihnen zurückgehen, sonst kann ich das Messer nicht behalten. Der war nicht einmal beleidigt, war okay. Aber wisst ihr, solche Übungen, wenn du das dauernd hast, und ich hatte das dauernd jahrelang auf der Bank, dann nervt es dich. Lass dich nicht nerven. Lies Hebräer 5, Vers 14. Wenn Gott das positive Wachstum bei dir auf ein Niveau bringen will, dann macht er das, um dass du diese Dinge durchleben kannst. Wisst ihr, das ist genau das Gleiche. Wenn du Nein sagen musst, mein Bereichsleiter hat einmal gesagt, der Herr Kaufmann hat nur einen Fehler, er kann nicht Nein sagen. schon was dran. Und wenn ich habe dann lernen müssen, Nein zu sagen durch solche Übungen. Und das Wachstum letztendlich, und die Bibel sagt, dieses Wachstum bewirkt, dass du in der Praxis weißt, was du tun musst. Und dann wächst dein innerer Mensch. Und dann bist du bereit, von deinem anderen Menschen Dinge wegzutun. Und da kommt natürlich dazu, Kolosser 2,10 sagt, du sollst wachsen in der Gotteserkenntnis. Je mehr du das tust und je mehr du gehorsam bist, wirst du wachsen in der Erkenntnis. Und dein innerer Mensch wird wachsen, du wirst Gott immer mehr begreifen. Du wirst begreifen, warum Gott es tut. Du wirst begreifen, warum er es tut. Und das Nächste, was die Bibel sagt, dass wir in der Gnade wachsen sollen. 2. Petrus 3, Vers 18. Und in der Gnade, warum sagt zum Beispiel die Bibel nicht, du kriegst einmal Gnade und dann ist alles erledigt. So sind manche Lehrer, das ist falsch. Im Johannes 1 sagt der Herr Jesus, sie haben aus seiner Fülle genommen, also sagt uns die Bibel von Jesus, wir haben aus seiner Fülle genommen, Gnade um Gnade. Das ist ein Revolving-Prozess, ein dauernder Prozess, wo ich dauernd Gnade brauche, dauernd Hilfe brauche. Und da sagt die Bibel, da sollst du drin wachsen, dass du ganz selbstverständlich, so wie du Atem holst, wenn du Gnade von Gott brauchst, das für dich in Anspruch nehmen lernst. Seien wir mal ehrlich, das hat doch keiner von uns von Natur. Dass das alles passiert, dazu muss mein innerer Mensch wachsen. Und Kolosser 2,19 sagt zum Beispiel nur, Gott hat eine bestimmte Größe, die er sich vorgesetzt hat, wie weit ich wachsen soll, und da muss der Positive wachsen, und im gleichen Zuge wird auch der Negative, wie der Positive wächst, wird er abnehmen. Aber es ist klar, manche Sachen lässt Gott einfach im Menschlichen, dass kein Schaden entsteht. 2. Mose 23. Und um diese Ziele zu erreichen, muss man manchmal auch bereit sein, Philipper 2, Vers 5 zu durchleben, nämlich die Gesinnung Jesu anzuziehen und der unterste Weg zu gehen. Römer 12, Vers 6, 16 sagt, halte dich herunter zu den Niedrigen. Wisst ihr, das muss man tun. Manchmal muss man sich zu den Niedrigen halten. Und darum sagt die Bibel, sie gaben sich hin. 2. Korinther 8, Vers 5. Zuerst dem Herrn, dann uns. Ich gebe mich immer zuerst dem Herrn hin. Wenn er sagt, geh zu den Niedrigen, gehe ich zu den Niedrigen. Wenn er sagt, geh zu den Hohen, gehe ich zu den Hohen. Wisst ihr, das sind aber Wachstumsschübe. Am Anfang neigst du dazu, zu den Großen zu gehen, zu den Hohen zu gehen, denen der Rockzipfel zu hängen. Habe ich auch gehabt in der Anfangsphase. Dann wird dir Gott eine Enttäuschung nach der anderen bescheren. Die habe ich auch erlebt. Dann wirst du dich auf die normale Gläubige verlassen. Sie werden dich genauso enttäuschen. Du wirst Enttäuschungen kriegen ohne Ende. Und zwar so lang, bis du bereit bist, dich nur noch auf ihn zu verlassen. Und das ist ein Wechselspiel. Da kommt ein Wachstum, wo ich innerlich immer stärker werde, aber gleichzeitig auch werden Dinge in meinem und in deinem Leben, die werden wegbrechen. Da gehört nicht dazu, in ihm zu bleiben. Da gehört dazu, im Licht zu wandeln, die Erlösung anzunehmen. Diese Grundsatzdinge, die habe ich jetzt alle nicht extra genannt. Auch Jesaja 18, wer das lesen will, der sagt, wenn die Blüte da ist. Wisst ihr, was Blüte ist? Blüte ist wunderschön, oder? Kirschblüte ist doch schön. Hast du schon mal deinen Hunger gestillt mit Kirschblüte? Das ist schön, aber taugt nichts zum Essen. Er sagt, in der Blüte muss man beschneiden. Und da wird beschnitten. Und oft in der Blüte, wenn du sagst, guck mal, das gibt einen blühenden Gläubiger. Da ist oft noch gar keine Frucht da. Musst du warten, bis Gott ihn beschnitten hat oder sie. Und dann kommt die Frucht. Diese ganzen Prozesse muss man aushalten. Man muss diese Umstände aushalten, bis Gott zum Ziele kommt. Jetzt muss man sagen, was soll ich denn tun? Paulus sagt einmal in Philipper 3, Vers 14, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Manchmal musst du einfach sagen, stopp, jetzt gehe ich diesen Wachstumsweg Gottes. Du bestimmst, was wachsen soll bei mir. Du bestimmst, was wegkommt bei mir. Du bestimmst es. Wisst ihr, und hat Gott herrliche Möglichkeiten. Ich habe mal eine Bibel gehabt, die ist fast mein Götze geworden. Es war eine Menge Saphianleder, das war so ein edles Saphianleder, dass sogar ein grauer, das Schwarze hat sogar grau geschimmert. Und ein Goldschnitt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das sind nur Bibeln gewesen, die sind gebunden gewesen. Heute sind sie ja nicht mehr gebunden. Das ist ja alles Ramsch fast, was du heute industriell kriegst. Das war noch handgebunden. Das waren nur die alten Handwerker. Die war sowas von genial. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dann kam eine Schwester, die mit uns eng verbunden war, zu uns nach Hause. Naja, hat das Kind dabei. Ich denke nichts Böses, guckt das Kind an und dann ich denke, jetzt bricht die Welt zusammen. Jetzt geht das Kind hin, nimmt meine Bibel mit dem Goldschnitt, hat seinen Mund nicht da und hat systematisch Spucke reingelassen. Jeder, der Bibel mit Goldschnitt hat und Dünndruckpapier, weiß, was das heißt. Das siehst du heute noch. Das sind 25 Jahre fast, das siehst du heute noch. Da habe ich gelernt, abnehmen. Wisst ihr, bei sowas abzunehmen, das ist eine Kunst. Und da waren wir eingeladen, da war ein Prediger, der hat eine Tasse gehabt, da war ein Riss drin und da hast du richtig das Koffein gesehen, wie es mir noch braun war. Wird als edle Menschen, Erführungszeichen, habe ich gesagt, komm, wir tauschen, wir nehmen die Drecke hin, dann kriegst du die. Sagt er, halt! Das ist mir ganz erschrocken. Bitte? Sagt er, ich muss das. Ich weiß, ich muss das lernen. Aber ich denke, aha, merkt ihr was? Der hat jetzt innerlich so wachsen müssen, dass er drüber, wisst ihr, das ist eine ungeheure wichtige Aufgabe, dass man innerlich so wächst, dass man solche Dinge erträgt. Und wisst ihr, was das Schönste später in meinem ist? Dann erträgst du sogar die Gläubigen. Ist euch das klar? Du erklärst auch die Marotte der Gläubigen. Das erträgst du. Und die Ungläubigen erträgst du gleich zweimal. Und wisst ihr, was das Wichtigste ist? Du erträgst am Schluss sogar dich selber. Weil ganz viele Leute werden mit sich selber nicht fertig. Du kannst ja mit dir, du kannst in den Spiegel gucken und sagen, netter Kerle, oder? Trotz aller Fehler. Wisst ihr, es gibt eine Selbstverdammung, die auch ein negatives Wachstum ist, aber vom Teufel, wo ein Mensch sich selber zerstört. Das ist falsch. Mach's doch wieder, David sagt, Herr, wie siehst du mich? Und dann lass es auf dich wirken. Und dann wird der Herr dir zeigen, wie er dich sieht. Und das nimmst du an. Und dann machst du nie einen Fehler. Ich sag's mal ganz einfach. Der Jesus sagt, dass wir Leben und volles Genüge haben werden. Wisst ihr, was Leben ist? Leben ist Bewegung. Jede Pflanze hat Bewegung. Bei der Pflanze musst du Blätter wegtun, die dürre sind. Bei mir und dir muss man Blätter wegtun, die dürre sind. Manche Pflanze musst du begießen. Du darfst sie nicht ersäufen, aber du musst sie begießen. Du darfst sie auch nicht verhungern lassen. Du musst das geben, was nötig ist. Und das weiß nur er, der Herr der Gemeinde. Wisst ihr, und jetzt kommt eine ganz einfache Übung. Was muss ich jetzt praktisch tun? Nicht viel. Ich muss nur bereit sein, diesen Weg zu gehen. Zu sagen, du, Herr Jesus, bestimmst, was bei mir wächst und was bei mir wegkommt. Und wenn halt der Kuhschwanz dran ist, dann ist er halt dran. Wisst ihr, und da wird natürlich manches eigene Ehre geopfert, da geht manches kaputt. Aber vielleicht will das Gott gerade, dass er dir das kaputt macht. Und wenn dann wieder die Gotteszeit gekommen ist, dann gibt er dir wieder das Positive, dann wirst du wieder wachsen. Und dann notfalls auch in den Augen der Menschen, das macht er. Das heißt, er tut, was er will. Und das Einzige, was ich eigentlich tun muss, ist, dass ich ihm stillhalte. Die Bibel sagt es in Offenbarung 14,4 sehr einfach. Sie sagt, sie folgten dem Lamme, wohin es ging. Wohin es ging, nicht wohin ich gehe. Wenn er das Lamm sagt, wachse, dann muss ich geistlich wachsen. Wenn dann mein Hirn sagt, du hast aber nur drei Schwächen, dann muss ich sagen, interessiert dich, jetzt ist Wachstum dran. Dann wirst du geistlich alles tun. Und das ist nur ein ganz wichtiger Tipp für die Praxis. Wenn es dir am dreckigsten geht, dann hör ja nicht auf zu beten und hör ja nicht auf Bibel zu lesen. Dann erst mit brutaler Gewalt lies Bibel und bete. Dann gilt's. Wenn du das durchboxst, wirst du sehen, was passiert. Der Herr wird dann letztendlich zum Ziele kommen. Ja, nicht aufgeben. Aber eines ist klar, er bestimmt das Wachstum. Er sagt, was richtig ist. Er sagt, was weg muss. Er sagt, was kommen soll. Und er benutzt das Leben, er benutzt die Heilige Schrift und er benutzt letztendlich auch andere Gläubige. Sobald wir beginnen, diesen Dienst Jesu zu akzeptieren, uns unterzuordnen, das vor ihm anzunehmen, dann kommt er mit uns zum Ziel. Und das wünsche ich mir. In geistlichen Dingen darf man manchmal egoistisch sein. Das wünsche ich mir und das wünsche ich euch fürs neue Jahr. Ich möchte beten. Und der Jesus, dank dir, dass du bei so vielen in unserer Mitte diesen neuen Menschen durch den Heiligen Geist geschaffen hast, als du uns wieder geboren hast zur lebendigen Hoffnung, als du uns gerettet hast. Und du siehst, wie viele von diesen in uns geschaffenen neuen Menschen, wie sie krumm sind, wie sie zu klein sind, wie sie vielleicht auch in eine falsche Richtung gewachsen sind. Ich möchte einfach bitten, dass du uns Gnade gibst, jedem von uns, jedem nachgehst und mit uns zum Ziele kommst. Dass es so ist, wie der Johannes uns am Anfang gesagt hat, du sollst wachsen und ich will abnehmen, dass jeder von uns das von ganzem Herzen sagen kann. Gib uns einfach Gnade dazu. Amen.